Kimmich ist kein Kofferträger in München. Und mit gutem Recht, weil wenn er Fußball spielt, wie er kann, ist er ein international ungewöhnlich guter Fußballspieler. Sendung 351, Reif ist live. Wir sind wieder für Sie da, um über Fußball zu diskutieren an diesem Freitag hier im Studio natürlich mit Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif.
Guten Tag.
Und getreu dem Motto, das Beste kommt zuerst, habe ich gleich was Schönes für Sie mitgebracht, nämlich Jürgen Klopp, liebe Fußballfans, der mit Liverpool verloren hat in Toulouse gestern Abend 2:3. Und anschließend so eine Pressekonferenz, ja, wo mir jetzt schon unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer etwas leid tun, dass sie das jetzt nicht sehen können. Darum empfehle ich sehr das dazugehörige Clip-Out, denn dabei in Klopps Gesicht zu lesen, während er das über sich ergehen lässt, was sich da rund um ihn herum abspielt, das gehört einfach zum Komplettgenuss dazu. Jetzt also Jürgen Klopp nach dem 2:3 in Toulouse.
What?
Questions
afterwards
with the
ladies, just for the
okay.
So you have to ask really loud. Eh? I don't understand a word otherwise. I don't understand him. So that's really a challenge for you now, Chris. We were as good organized as the way to the press conference, obviously. Pretty chaotic. So it's just, we have to be better in these moments, 100%. And that's it. And who had the idea to do the press conference here? That would be a really interesting question. Wow.
Alors. Can I? Okay, okay.
Ja, soweit Jürgen Klopp, Herr Reif. Bei allem Verständnis, hätte er so auch reagiert, wenn sie 3:2 gewonnen hätten? Hätte, weiß ich nicht. Möglicherweise nicht. Ich jedenfalls hätte mich als Journalist bei der Pressekonferenz sehr weit hinten hingestellt. Also, Klopp, ich habe ein paar Ausschnitte an dem Abend noch hinterher gehört aus der Pressekonferenz. Er hat dann auch schon noch gesagt, die waren besser und wir haben einen Haufen Kappes dahergespielt und die haben es verdient gewonnen. Glückwunsch an Toulouse. Das hat er auch noch rausgepresst durch die ganz schmalen Zähnchen. Aber ja, der ist auf 180. Und dann gibst du ihm so eine Pressekonferenz und hinten hörst du offenbar die Kabine von Toulouse. Also wenn du es ihm hübsch machen willst nach einer Niederlage.
Ja, die Fans sind es gewesen. Also offenbar ist das da mittendrin im Wirbel gewesen.
Wherever, wenn du ihm so eine Pressekonferenz dann auch noch servierst nach einem 2:3 bei Toulouse, bei allem Respekt, dann weißt du, das weiträumige Umfahren eigentlich.
Es war die erste Niederlage im vierten Europa-League-Spiel. Insofern wird Klopp das inhaltlich sozusagen verschmerzen können. Aber macht einfach Spaß, in seinem Gesicht zu lesen. Und wir hoffen für die Spannung in der Europa League, dass es mit Klopp noch deutlich weit geht in diesem Wettbewerb.
Er muss sie gewinnen. In diesem Wettbewerb muss er gewinnen.
Würden Sie sagen, muss er gewinnen?
Ja, alles, also bei aller dramatischen Konkurrenz, die da sonst...
Leverkusen.
Ja. Aber es ist Liverpool, also normalerweise gibt es da nicht.
Ist aber auch undankbar, in so einen Europapokalwettbewerb zu starten mit dem Druck, alles andere als den Pokal, den ich übrigens für einen der schönsten im Weltfußball halte, nach Hause zu bringen.
Es gibt Leute, die finden den anderen noch schöner.
Den mit den Henkeln, meine jetzt optisch.
Ah, optisch, gut, ja. Ja, aber das ist Liverpool, hey. Die sagen nur selber, we are Liverpool, we are different, we are the best. Und dann musst du liefern, wenn du schon Champions League nicht schaffst.
Also. Gut, derzeit sieht es in der Liga ja etwas besser aus, sodass in der kommenden Saison Liverpool in der Champions League, zumindest nach jetzigem Stand, wohl wieder dabei ist. Was haben wir noch für Sie heute? Wir reden über King Kane und die Bayern. Wir sprechen über den Zickzack-BVB. Mesut Özil war Thema in dieser Woche. Außerdem die Europapokalbilanz, die ganz ausgezeichnet ist, was die deutschen Vertreter betrifft. Und am Ende der ganz frische Kader von Julian Nagelsmann vor den Spielen gegen die Türkei und dann in Österreich. Jetzt aber King Kane, wie wir ihn bei aller Bescheidenheit mal nennen. Und ein Trainer, der sehr, sehr zufrieden ist. Wer hätte das gedacht nach dem Doppelpack gegen Galatasaray Istanbul, Thomas Tuchel über Harry Kane.
Für mich war immer klar, was er kann. Und das gab es keinen Zweifel, dass er das, was er da tut, Tore schießen, Tore vorbereiten, dass er das auf jedem Fußballplatz der Welt kann. Weil er macht das mit einer Selbstverständlichkeit, er macht das in der schwierigsten Liga seit über 10 Jahren, da gab es keinen Zweifel daran. Und trotzdem gibt es da so viele Unbekannte in dem Vereinswechsel, dass man es nicht von Haus aus voraussetzen konnte, dass es so schnell so gut klappt.
Bevor wir ihn einordnen und auch mit anderen Stürmern vergleichen, ich weiß, Sie lieben das, Herr Reif, versuchen Sie nochmal zu erklären, diese Stärke von Kane. Jeder weiß ja, dass das ein sehr, sehr guter ist. Was macht es für eine Defensive so schwierig, ihn zu verteidigen? Denn das ist weder in der Premier League gelungen, noch gelingt es jetzt in der Champions League, in der Bundesliga schon mal gar nicht.
Also erstmal, weil er nicht die klassische Neun ist, die nur vorne rumsteht und sagt, alles bitte zu mir. Und bleibt halt da. Das ist bei schwächeren Clubs und die weniger Ambitionen haben und in schwächeren Ligen kann sowas funktionieren, wenn du gegen richtig top Abwehrspieler spielst und Champions League und auch Bundesliga, ist das schon was anderes. Der bewegt sich ständig. So, das ist das Erste. Also ist er schwer zu fassen. Und dann hat er Instinkt. Das kannst du nicht lernen. Das kannst du auch nicht trainieren, da zu sein, wo man sein muss. Dann, jetzt arbeiten wir es zurück in der Woche, steht 0-0, es passiert nichts, es geht nichts, ja, es geht nichts. Und es wird immer später. Und du denkst so, jetzt werden sie ein bisschen Bammel kriegen und Kane wird sich fragen, warum treffe ich denn nicht? Nix, der verzieht keine Miene, dann kommt der erste Ball richtig, dann köpft er den rein, Dankeschön, bitteschön und weiter geht's. Also auch unter Stress in solchen Situationen. Dann die Tore gegen Dortmund, du kriegst einen Ball gespielt, da sind zwei Innenverteidiger, durch die läuft er durch. Und er ist noch nicht mal der Größte, der Allerschnellste, aber der weiß, wie er laufen muss. Dann hat er einen Körper, natürlich schon ein bulliger Typ. Den bringt er richtig hin und dann läuft er auf den Torhüter zu und du hast das Gefühl, die Uhr bleibt, also die Zeit bleibt stehen, es wird langsamer alles. Er hat viel mehr Zeit als andere. Das ist das, was ihn so super macht. Auf dem Platz geht es darum, Zeit und Raum zu finden. Und der findet plötzlich noch Zeit und guckt sich den Torhüter an. Kobel ist kein schlechter, oder? Der ist zweimal, hat er den ins falsche Eck geschickt am Wochenende. Einfach läuft auf ihn zu, also nicht nochmal 50 Meter, sondern mit Abwehrspielern läuft er durch. Und dann hat er diesen Moment, dann hält er die Uhr an und sagt, links, rechts, wo hätten Sie es denn gerne? Nee, wir machen es genau das andere. Und kalt ist der. Der hat eine Kälte in solchen Momenten, eine Ruhe. Das ist gut, er ist auch schon ein älterer Herr im Vergleich zu irgendwelchen 21-jährigen Himmelsstürmern. Der hat schon ein bisschen was gesehen. Der weiß, wie man, bei Tottenham lernst du auch Demut und Verlieren über die Jahrzehnte oder lernst nichts gewinnen. Also, man kann nicht genug Lieder über ihn singen. Und dann, wie der sich Bälle selber holt im Mittelfeld, dann merkst du irgendwann mal so, jetzt reicht, jetzt will ich mitspielen wieder. Und dann, wie der Leute einsetzt, welchen Spaß der auch hat, Bälle zuzuspielen, von Anfang an. Sagen Sie mir, ich überlege gerade, geben Sie mir irgendwas, was nicht passt. Irgendwas, komm, helfen Sie mir.
Schwer zu finden.
Ich finde nichts.
Schwer zu finden.
Ich finde nichts.
Darum bei aller Bescheidenheit, denn wir stehen ja auf Stand-Jetzt-Betrachtungen, haben wir uns einmal angeguckt, wer ist denn aktuell der Beste der Welt?
Gerassi?
Das
Nein.
ist für uns
der ist
nicht
Verletzung Gerassi, hat den gebremst.
Sondern wir haben mal wettbewerbsübergreifend die Torjäger Top 5 aufgestellt, also wirklich alle Pflichtspieltore gezählt. Und dazu muss man wissen, dass Harry Kane ja in Saarbrücken gar nicht spielen durfte. Sprechen wir später auch nochmal in anderem Zusammenhang drüber. Und bei einem Drittligisten wäre ja vielleicht auch noch das ein oder andere dazu gekommen. Also Harry Kane jetzt wirklich nach 15 Pflichtspielen mit 19 Toren. Und da ist dann Haaland mit 15 Toren deutlichem Abstand dahinter. Gyökeres wirklich auch eine fantastische Leistung in nur 9 Spielen. Seine 15 Tore, Lautaro Martinez 14 Tore, Bellingham mit 13 Toren. Wenn man jetzt der Beste ist, Herr Reif, ist man es vielleicht auch am Ende der Saison. Und wir reden tatsächlich auch mal im Zusammenhang mit dem Ballon d'Or über Harry Kane. Oder hängt das einzig und allein davon ab, ob er die Champions League oder den EM-Titel gewinnt?
Na, es hängt schon auch davon ab, wie weit sie kommen. Dann gibt's so ein Finale wieder irgendwo und Konfetti und Pokale und alles. Und das merkt man sich dann schon, wenn da so einer ist. Aber im Moment, Also furchtbar viel bessere fallen mir nicht ein, wenn es darum geht, es wird ja darum gehen, diese Spielzeit, dieses Jahr zu bewerten dann beim Ballon d'Or. Aber beim Ballon d'Or habe ich schon so viel erlebt, es werden nicht Ronaldo und nicht Messi. Das glaube ich, ist, das hilft schon mal. So, dass da mal.
Darum könnte das so von der Fügung her?
Doch, ich glaube, das eine Plätzchen wird frei. Das ist schon mal wichtig. Ich schaue ja Bellingham auf der anderen Seite, der hat jetzt eine Schulterverletzung, der wird ein paar Wochen ausfallen.
Es ist ja fast wie gemalt für Kane in zweierlei Hinsicht, was die großen beiden Finals im Sommer 24 betrifft. Denn das Champions-League-Finale ist in London und das
Europameisterschaftsfinale wahrscheinlich in Deutschland. Ja.
Davon kann man bei diesem Turnier ausnahmsweise mal ausgehen. Wird in Berlin sein. Also für einen Deutsch-Briten, was sozusagen seine fußballerische Karriere betrifft, sind das logischerweise zwei Optionen. Die Chance kommt nicht allzu oft, wobei 2025 Champions-League-Finale in München. Also er hat sich eigentlich eine ganz gute Strecke ausgesucht, um bei dem Verein zu spielen.
Jetzt verstehe ich den
Wechsel. Gute Karten.
Das Geld war gar nicht das Thema.
Gern geschehen, hatte geografische Gründe.
Ja, also diese Grafik, die wir da vorhin hatten, dürfen Sie nur nicht Haaland zeigen. Also wenn der die sieht, kriegt er einen Anfall. Und dann rennt er wieder alles kurz und klein. Also, es werden die Haalands werden in der Verlosung sein. Die Saison ist lang, City wird weit kommen. Bellingham, Real Madrid wird auch nicht sehr früh die Waffen strecken und er ist schon ziemlich großartig. Also, aber das Kane mit dem, was er zu bieten hat und nochmal, das ist ja, bei Jungen würde ich sagen, pass auf, irgendwann kommt ein Loch und dann triffst du halt eben mal nicht. Bei ihm hast du das Gefühl, wenn ich heute nicht treffe, dann treffe ich ja nächste Woche.
Aber das ist doch schön, wir können doch heute festhalten, 10. November 2023, wir legen uns fest, der Ballon d'Or-Gewinner kommt aus dem Kreis Bellingham, Haaland, Kane. Muss erstmal jemand widerlegen.
Die Raketenwissenschaft haben wir jetzt.
Es sei denn, Ronaldo wird bei der Europameisterschaft mit Portugal.
Wenn die wieder verrückt werden beim Ballon d'Or, aber wenn alles normal läuft, glaube ich, haben wir da einen safe Shot, ohne dass wir die Raketenwissenschaft teuer finden, gerade mit den drei Namen.
Sprechen wir einmal über Mehmet Scholl, liebe Fußballfans. Mehmet ja ein alter Bekannter für alle Bild-Fans hier mit der Sendung Jetzt kommt Scholl. Er war jetzt bei den Kollegen von Sky zu Gast und da ging es nochmal um das Pokalaus in Saarbrücken und die Frage, ob diese Mannschaftsaufstellung von Tuchel möglicherweise noch einen anderen Hintergrund hatte. Wir erinnern uns, Kane zum Beispiel, der Mann, der immer trifft, durfte ja überhaupt nicht spielen. Zitat Mehmet Scholl: Tuchel hat das Spiel nicht mit Absicht geopfert, aber er hat dieses Spiel nicht unbewusst genutzt, um zu sagen, Leute, ich habe es euch vorher gesagt, schaut es euch an und dann könnt ihr reagieren. An dem Punkt sind wir jetzt. Meint das bezogen auf die Kaderqualität in der Breite? Ganz bewusst, Tuchel wollte nicht dieses Spiel verlieren, das hat Mehmet nicht im geringsten gesagt, aber dass da schon eine versteckte Botschaft verbunden war, weil er eben auch Spieler mal schonen muss, dass das dann das Beste ist, was Bayern zu bieten hat. Was sagt Marcel Reif?
Da ist sicher ein Punkt. Also, dass er ständig im Hinterkopf hat, was mache ich denn, wenn der jetzt auch noch verletzt ist? Was hat er jetzt gerade gesagt, wenn Upamecano mal zum Sport ansetzt, dann zählt er im Kopf durch und sagt, pass auf, nicht, kein Muskelfaser, lass sein den Sport, spiel Ball weg und nichts, mal geh wieder zurück. Aber du kannst natürlich irgendwann mal in irgendwelchen Wettbewerben nicht Spieler in Watte packen, wenn du sie schon bringen musst. Dass er aber rotieren muss, das macht er nicht, um den Granden zu zeigen, wir sind zu schlecht. Das, was da gespielt hat, war ja auch nicht so furchtbar schlecht. Und Kane wollte er ja bringen. Das glaube ich ihm auch, Tuchel.
Aber erst in der Verlängerung?
Also normalerweise bei aller Liebe fährst du nach Saarbrücken und ja, der Pokal hat seine eigenen und der ganze Cup ist Kram. Du fährst nach Saarbrücken und sagst, kurz vor Schluss steht's 3-0 und dann brauchen wir heute, könnt ihr wirklich mal in Ruhe zu Hause bleiben, auf dem Rasen, der auch nicht der Dolce war. Punkt. Aber es steht 1-1, er hätte ihn gebracht, da wette ich. Und dann hätte Kane noch 3 Tore gemacht. Und
hat er aber nicht.
Die lieben doch den Konjunktiv immer so. Was wäre denn, wenn? Er hat es nicht gemacht. Sie kriegen in der letzten Minute das Tor. Also, ja, aber dass er ständig im Hinterkopf hat, wir sind sehr dünn an manchen Positionen. Er war allerdings auch in diesem Transferausschuss dabei die ganze Zeit. Deswegen, das kommt mir immer ein bisschen zu kurz. Ich mag ihn und ich kann mit allem, vielem, was er sagt, gehe ich konform und kann das nachvollziehen oder ich kann ihn verstehen und ich versuche es wenigstens. Aber zu sagen, ihr habt mir hier einen Kader hingestellt, ich war irgendwo unterwegs, komme nach Hause und höre gerade, wir haben gerade weder eine Holding Six, noch haben wir irgendwelche Außenverteidiger, sondern nur, ich sehe den Bus wegfahren mit all denen, die wir wegschicken und verkaufen. Er war mit dabei. Und er hat das ein bisschen sehenden Auges und am Ende ging manches schief. Das glaube ich auch, Palinha etc. Jetzt muss er damit leben. Er ist gut beraten, das hat er ja auch verstanden, dass man das nicht jede Woche uns hier auf dem Silbertablett serviert und den Granden um die Ohren haut. Es scheint ja der große Friede ausgebrochen. Uli Hoeneß von oben vom Berge, der Weise vom Berge am Tegernsee hat gesagt, wir werden im Weihnachten, und der Trainer wird kriegen, was er braucht.
Ich glaube, und da lege ich Wert auf die Formulierung, was nötig ist. Was für mich die Interpretation offen gelassen hat, so. Wer bestimmt, was nötig ist. Ja.
So. Und dann macht der Fußballgott sich solche Späßchen, wie er lässt Goretzka und Leimer in Dortmund richtig gut spielen und Kimmich ist nicht da. Und dann kommen welche ums Eck und sagen, Kimmich braucht man eigentlich gar nicht mehr. Langsam, Jungs, langsam. Aber Kimmich, was wäre denn Kimmich auf rechts? Da ist doch so ein Problem.
Und haben Sie das verstanden, dass er Kimmich jetzt gegen Galatasaray wieder auf die Doppelsechs gestellt hat?
Ja, habe ich verstanden. Erstens, weil nochmal, man muss rotieren. Dann zweitens ist Kimmich ein Stammspieler des FC Bayern und das bitte, wer daran rumzweifelt. Wir können über Kimmich über viele Dinge wirklich auch verschiedener Meinung
sein. Aber man könnte ja sagen, es gibt da diesen anderen Phrasenschweinspruch: Never change a winning team.
Ja, aber das machst du bei Phoenix Lübeck, aber nicht, das kannst du nicht bei Bayern machen.
Und vor allen Dingen nicht mit Kimmich.
Nicht mit Kimmich und eben nicht und nicht mit denen, die in dieser Kabine rumsitzen. Das, wenn du das machst. Er würde gerne, glaube ich, aber das möchte jeder Trainer. Und die anderen freuen sich, dass sie dabei sein dürfen. Die anderen sind aber Thomas Müller und wer auch immer. Und die freuen sich nicht, nur dabei zu sein oder eine Minute mal rumzuspielen. Sonst wären sie verrückt und sie gehörten da nicht hin. Also das sind so diese Zwänge eines Spitzenclubs und eines Spitzentrainers. Das kann ich ihm nicht helfen.
Glauben Sie, dass auch bei Tuchel eine Rolle spielt, dass er weiß, in den nächsten Monaten wird es Gespräche mit Kimmich geben. Sein Vertrag läuft bis 2025, bedeutet in der Fußballlogik.
Aber danach stellt er nicht, hör auf.
24. Nein, dass man ihm nur jetzt auch immer wieder signalisiert, wie wichtig er für ihn als Trainer ist, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Sie wissen, Fußballer hören sowas sehr, sehr gerne.
Ja, selbstverständlich.
Sowohl Manuel Neuer hat das in der Pressekonferenz immer wieder betont, ich spiele gerne mit Joshua und ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich ihn sehe. Tuchel jetzt vor dem Champions-League-Spiel, das ist überhaupt keine Diskussion. Wenn Kimmich fit ist, dann spielt er. Steht ja völlig außer Frage.
Weil er ein ungewöhnlich guter Fußballspieler ist. Tuchel wird nicht, aber das haben Sie auch nicht insinuiert.
Oh, schönes Wort.
Muss ich nochmal nachdenken, ob das wirklich stimmt, das Wort.
Ich muss drüber nachdenken.
Da muss man mal nachdenken. Also, er stellt ihn jetzt nicht auf, weil Vertragsverhandlungen anstehen. Also das ist ihm dann doch...
Nein,
Sie haben es doch gar nicht insinuiert oder unterstellt. Aber dass er sich Gedanken macht, wie gehe ich mit Kimmich um und wie gehe ich mit Pavlovic um, bei aller Liebe und bei allem, was aus dem Jungen nochmal werden könnte, das ist noch ein kleiner Unterschied. Und das gehört sich auch so... Und da ist Tuchel viel zu lange dabei, um nicht zu wissen, die Hierarchien. Kimmich ist kein Kofferträger in München. Und mit gutem Recht, weil wenn er Fußball spielt, wie er kann, ist er ein international ungewöhnlich guter Fußballspieler.
Der gegen Galatasaray das 1:0 mit einem perfekten
und gar nicht so schlecht war auf der 6. Und wir sagen wieder, ach Mensch, jetzt hatten wir uns doch so ein schönes Ding gebastelt, so mit Leimer und dann Kimmich auf rechts und wir haben jede Woche was zu schreiben und zu erzählen. Ach, leider wieder schiefgegangen, Kimmich zu gut.
Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club-Smart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club-Smart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankungen von Shell Fuel-Safe-Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell-App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Eins noch zum Galatasaray-Spiel.
Ja.
Herr Reif, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wer da pausenlos durchdrehte an der Seitenlinie. Der Trainer von Galatasaray, Okan Buruk. Also das habe ich lange nicht mehr erlebt. Den hat man über die Außenmikrofone derartig laut gehört. Jede Entscheidung wurde von ihm angezweifelt.
Aytekin hätte den längst sehr weit nach oben unter das Dach gesetzt.
Mit beeindruckender Mimik. Wir sehen hier parallel noch mal ein paar Fotos. Der war wirklich nur in Aktion vorne, hat Gelb-Rot für Davis gefordert, hat einen Foul von Kane gesehen vor dem 1:0. Das einzige Tor, das ja zweimal gecheckt wurde. Hier zeigt er an, Davis, zweites Foul.
Kennen Sie die Presse in Istanbul?
Dagegen sind wir hier.
Das ist dann Kindergeburtstag. Der muss natürlich, auch wenn du schon nicht gewinnst und dass du nicht hochgewinnen wirst,
brauchst eine gute Erklärung.
Muss der Trainer schon ein bisschen vorangehen, sagen wir mal so. Und das hat er unvorbildlich gemacht. Mir war das auch, ich habe da auch gedacht, irgendwann muss doch der Schiri hingehen und sagen, pass mal auf, jetzt, ich verstehe ja alles, aber wenn du jetzt nicht aufhörst, schmeiß ich dich hochkant nach oben. Und das hätte er machen können. Und dann kommen Verschwörungstheorien und ein Zeugs, Betrug, und sie haben sich zweimal angeguckt und also, was weiß ich alles. 2-1, ein Ruhmesblatt für den FC Bayern war es spielerisch nicht. Eine Weiterentwicklung habe ich nicht gesehen. Aber sie haben 2-1 gewonnen, sich den Mund abgeputzt und Tschüss gesagt.
Und Kane hat den Sockel seines Denkmals so ein bisschen
nochmal ein Silberplättchen, Goldplättchen drunter gehängt.
Letzte Heimniederlage der Bayern in der Champions League, Herr Reif, unglaublich, 2019 unter
Nicht Ancelotti. Nicht nur Heimniederlage, auch alle Gruppenspiele. Wann haben die das letzte Mal verloren?
Die letzte Heimniederlage war auf jeden Fall gegen Paris 2019. 0-3. Überhaupt letzte Gruppenspielniederlage, Sie haben völlig recht.
Das ist albern, was die da treiben. Die für Champions League ist für die, weiß ich nicht. Am Ende wird es ein bisschen knapp.
So, jetzt muss ich mich selbst korrigieren. Es war die letzte Niederlage in der Champions League Vorrunde in Paris. Gleichzeitig das letzte 0-3. Spiel von Ancelotti mit einer mutigen Aufstellung.
So, rotiert hat, ja.
Gucken wir jetzt mal zum BVB, den wir hier Zickzack-BVB genannt haben. Könnte man ehrlich gesagt auch über die Bayern sagen, nicht vergessen. Niederlage in Saarbrücken ging diesen Siegen gegen Dortmund und Istanbul voraus. Und der BVB hat es sozusagen andersrum gemacht, weiter im Pokal. Dann die Klatsche gegen die Bayern und jetzt aber der erneute Sieg gegen Newcastle. Edin Terzic, der Trainer, erinnert nochmal an die schmerzhaften Momente vom Samstag und vor allen Dingen die Enttäuschung der treuen Anhänger.
Wir haben am Samstag sehr viele Menschen enttäuscht nach Hause geschickt nach dem Spiel. Und heute wussten wir, dass wir nicht alles gut machen können, aber dass wir ein bisschen was zurückgeben können. Und sicher war, dass der Funke heute vom Platz auf die Tribüne kommen muss und nicht andersrum. Das waren wir den Fans schuldig. Und das ist etwas, was uns sehr gut gefallen hat von Anfang an.
War das möglicherweise sogar ein wichtiges Signal, was die Fans da am Samstag gesendet haben, dass es eben nicht dieses, und ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn Fans zu ihrer Mannschaft stehen, aber dass man auch mal wirklich gezeigt hat, Leute, das machen wir nicht mit. Und bewegt das möglicherweise mehr in einem Spielerkopf, als wenn dann hinter der Trainer erklärt, Mensch, du hättest in der 37. Minute ein bisschen weiter links stehen müssen.
Zumindest, wenn du ständig besungen wirst, auch wenn du gerade einen Schrott zusammenkriegst, dass die Heide, du sei nicht gegen am Samstag, aber jetzt mal grundsätzlich, das manchmal begreife ich es nicht. Also gut, bei aller Liebe, schrecklich. Steht 0-3, du spielst einen Schrott zusammen und die singen weiter, immer weiter, immer weiter. Gegnerische Teams, die vom Ausland kommen, dann seid ihr eigentlich alle verrückt geworden hier. Was ist hier los? Wir sagen, das ist die tolle Stimmung im Bundesliga-Stadion. Also, wenn du ständig alles, wenn was alles die mitgemacht haben, die Dortmunder Fans, und da wird ja mehr aus dem Verhältnis Fans und Club gemacht in Dortmund als möglicherweise anderswo. Wenn du dann einmal ein bisschen Liebesentzug kriegst, mag sein, ja, dass das bei Spielern im Kopf was tut. Ich nehme allerdings auch an, sie hätten auch sonst gegen Newcastle versucht, ein paar Dinge besser zu machen, was ja dann auch gelungen ist, als gegen Bayern. Denn das war wieder, Achtung, ein sehr erwachsener Auftritt gegen Newcastle. Und Newcastle ist so schlecht nicht. Die hatten ein paar Personalprobleme, aber kriegen dann immer noch genug mit saudischem Geld gekaufte Jungs auf den Platz. Und das haben sie sehr gut gespielt, die Dortmunder.
Auch da einmal Edin Terzic zu der Ausgangslage in der Gruppe. Wohl wissend, oder das ist ein wichtiger Zusatz, als Edin Terzic die Sätze gesagt hat, die wir jetzt gleich hören, wusste er noch gar nicht, dass später Milan Paris schlagen würde, was dann in der Gruppe ja für eine denkwürdige Konstellation sorgt. Jetzt aber zunächst nochmal der Trainer Edin Terzic.
Wir haben es jetzt geschafft, gegen Newcastle zweimal zu gewinnen. Das waren ihre einzigen beiden Niederlagen in den letzten 13 Spielen und das Ganze jeweils zweimal zu null. Das ist eine außergewöhnlich gute Leistung für uns. Es war ein sehr wichtiger Schritt für uns, den wir heute gehen wollten. Und deshalb sind wir heute sehr zufrieden. Aber wir wissen, dass die 7 Punkte, die wir bis jetzt erreichen konnten in der Gruppe, nicht reichen werden, um uns dann für das Achtelfinale zu qualifizieren. Und deshalb wissen wir, dass es ein guter Schritt war, aber dass da noch weitere folgen müssen.
Also, 2 großartige Siege gegen Newcastle. Wirklich Respekt, Borussia Dortmund. In der Tabelle sieht das jetzt so aus. Und da ahnt man, wie turbulent die beiden letzten Spieltage in dieser Gruppe sein werden, während Leipzig und Bayern sich schon mit ihren Achtelfinalgegnern beschäftigen können. Also, toll, Borussia Dortmund auf Platz 1 mit 7 Punkten. Und dann kommt das große Aber. Paris 2. mit 6, Milan 3. mit 5 und Newcastle Vierter mit 4 Punkten. Also es haben wirklich alle noch die Chance,
Vierter Dortmund zu werden.
Absolut. Es kann für alle in alle Richtungen gehen. Wir können die Tabelle gerne einen Moment so stehen lassen. Herr Reif, Dortmund jetzt zum AC Mailand, die man so ein bisschen schon zur Seite geschoben hatte und sagte, die haben viele Probleme und die werden gegen Paris verlieren. Denkste, kam genau andersrum. Jetzt spielen die in Mailand und dann zu Hause gegen Paris. Also selbst wenn Dortmund stark spielt, ist es möglich, dass sie beide Spiele gewinnen? Verlieren, wollte ich sagen, sorry.
Ja,
also es
ist ja einfach beide, nochmal, weil ja beide stimmt. Sie können beide Spiele gewinnen. Nach dem, was du gesehen hast in der Saison, jetzt dieser Champions-League-Saison. Und sie können aber auch zweimal verlieren und dann hast du 7 Punkte und machst dich zum Äffchen, hängst hinten drin. Sie haben allerdings einen dicken Vorteil, der direkte Vergleich mit Newcastle. Also Europa League ist durchaus gut drin jetzt. Denn das war ja auch die Frage, ob Dortmund, wir haben darüber, als ausgelost wurde, konnte man sich schon fragen, packen sie das hier überhaupt irgendwas? Oder ist Weihnachten Skifahren angesagt? Nochmal, hier, die nehmen sich gegenseitig ab. In der Gruppe kannst du eine Münze schmeißen vorspielen. Also wer da immer weiß, wie es ausgeht, Respekt.
Dortmund-Paris wäre mein Tipp.
Dortmund-Paris ist gut. Dortmund-Paris ist gut. Mailand hat gesehen gegen Paris. Das war richtig gut, was sie gespielt haben.
Absolut.
Newcastle, die jetzt irgendwann kommt, irgendein Scheich und sagt, nochmal 2,50 oder könnt ihr mit dem, was ich euch gegeben habe, schon mal ein bisschen was...
Nur den Anruf beim nächsten Gruppenspiel zwischen Newcastle und Paris, da rufen 2 Scheichs in Europa an und sagen,
das ist ja das
Freunde, das hatten wir anders geplant.
Ja, also kann Scheich Watzke, der kann da nichts machen.
Also Paris in der Vorrunde raus wäre natürlich auch eine Geschichte von Mbappé in seinem vermutlich letzten Jahr dort, die...
Uiuiui. Ja.
Also ist spannend und die Dortmunder hoffen logischerweise auf ihren Stürmer Füllkrug, der jetzt auch gegen Newcastle getroffen hat. Edin Terzic über die Bedeutung des Mittelstürmers.
Ja, das hoffen wir und wünschen wir uns natürlich, dass wir einen Neuner haben, der nicht nur in der Bundesliga und im Pokal trifft, sondern natürlich auch auf diesem Level in der Champions League. Es ist jetzt nicht so, dass Fülle schon seit Jahren in der Champions League unterwegs ist, sondern es ist jetzt auch quasi dann das dritte Mal, dass er dabei ist in der Champions League. Und es hat ihm gut getan, es hat uns gut getan. Es ist immer wichtig für einen Stürmer zu treffen. Aber ich finde, dass Fülle nicht nur dann den Ball über die Linie gedrückt hat heute, sondern er war extrem wichtig für uns. Er hat sehr viele Bälle verlängert, sehr viele Bälle festgemacht.
Auch sein Auftritt hinterher, Herr Reif, ich finde ihn sehr gut immer in den Interviews. Also zum einen auch bereit, sich mal vor die Mannschaft zu stellen, obwohl er noch gar nicht so lange dabei ist. Scheut sich nicht, in schwierigen Momenten da in die Öffentlichkeit zu gehen. Steht ja so ein bisschen stellvertretend für das, was Dortmund in dieser Saison sowohl auszeichnet, aber auch dann zum Beispiel gegen Bayern so ein bisschen zum Problem wurde. Der kann viel, aber er hat es jetzt noch nicht in jedem Spiel gezeigt. Typischer Dortmunder.
Typischer Dortmunder. Er wird den Ballon d'Or nicht gewinnen, aber er ist ein berechenbar guter Spieler. Dortmund, weiß nicht, was sie sich mit Bayern inzwischen hochgezüchtet haben, auch in den Köpfen, denn das 4-0 war viel zu viel, und der ganze Auftritt war so jämmerlich, dann ehrlich gesagt. Und so unpassend zu allem anderen, was sie sonst so abliefern. Newcastle, nochmal, das ist keine Laufkundschaft. Also wirklich, wer sich nicht mit Newcastle beschäftigt, doof. Also deswegen, dann so dieser Zickzackkurs haben sie es hier genannt auf dem Dingens. Ja, und so ist Füllkrug. So, du denkst fürs ganz, 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 ganz oben nicht, aber wir sind oben mit dabei.
Und wenn er in den richtigen Spielen über sich hinauswächst, dann kann er auf dem allerobersten Niveau helfen.
So, wenn die Dortmunder in den richtigen Spielen über sich hinauswachsen, dann würden sie ja mal deutscher Meister werden. Wenn sie aber nicht über sich hinauswachsen, wird es immer so bleiben, wie es ist. Sie sind mit dabei, aber nicht fürs ganz Große. Nur nochmal, wie viele sagen ja, so doll ist es noch nicht, Füllkrug in Dortmund. Er hat sich sehr schnell aus einer Bremer Welt, und das ist eine völlig andere mittlerweile, der Abstand ist riesig, aus der Bremer Welt sehr schnell in Dortmund zurechtgefunden. Aber das war ja schon in Katar. Also wenn es irgendwelche Lichtblicklein gab in der Wüste, dann war das unter anderem Füllkrug, weil alle auch die anderen, die Granden, die Müllers und all die, die da sind, gesagt haben, der Junge ist prima. Hat eine große Schnauze, aber genauso groß, wie es wichtig ist für eine Mannschaft. Und hört genau an der Stelle auf, wo die sagen, wer bist du eigentlich?
Ja, im Sinne der Nationalmannschaft, über die wir gleich noch sprechen werden, denn der Kader von Julian Nagelsmann ist...
Füllkrug könnte dabei
sein. Dennis Füllkrug könnte und sollte vor allen Dingen dabei sein, weil auch in den vergangenen Spielen war dort immer auf ihn Verlass. Jetzt wollen wir kurz reden über Mesut Özil.
Müssen
wir? Hat den Grund, dass sein Vater sich an verschiedenen Stellen zu Wort gemeldet hat in dieser Woche und unter anderem verraten hat, Herr Reif, dass die Bayern sich 2010 sehr ernsthaft mit Mesut Özil beschäftigt haben, es dann aber nicht zu einem Transfer kam. Wie wir alle wissen, er ging ja zu Real Madrid. Zitat Mustafa Özil. 2010 wäre Mesut fast beim FC Bayern gelandet anstelle von Real Madrid. Doch die Beziehung zu Anna-Maria Lagerblom habe der Club nicht so gerne gesehen. Es war damals seine Freundin, ist heute die Frau des Rappers Bushido. Sind Sie oder war Ihnen klar, dass Bayern so nah an ihm dran war, 2010, als er bei Werder Bremen damals noch spielte und logischerweise man schon viel gesehen hat von dem, was er kann? Weil das war ja eigentlich die Zeit mit Robben und Ribéry, die waren beide 2010 schon da.
Mhm. Ich gucke gerade, wie lang dieser Slot dauert. 3,5, okay. Wenn es länger gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich hätte gern Kaffee und bitte nächstes Thema, machen Sie das. Ich habe keine Lust, mich über Mesut Özil und vieles, was er zurzeit so treibt, zu unterhalten. 2010 war er das große Versprechen und vielleicht schon mehr, eigentlich mehr bei Bremen schon. Aber er war noch nicht bei einem Riesenclub. Das musste man dann nochmal sehen. Was wird denn, wenn alle sagen, du hast aber viel Geld gekostet, jetzt zeig mal. Aber er war, dass er ein begnadet talentierter Fußballspieler war, lange Zeit. Das, glaube ich, ist unstrittig. Ich glaube, er hat allerdings aus seiner Karriere letztendlich weder bei Arsenal noch anderswo in Clubs noch in Nationalmannschaft das gemacht, was dieses Talent versprochen hatte. Aber dass die Bayern dann zu der Zeit einen solchen Mittelfeldspieler, Ribéry Robben, das war die Abteilung Attacke, aber dass du, wenn du dich dann nicht mit so einem Özil beschäftigst, ob es dann wirklich Frau Lagerblom war, die Uli Hoeneß und Karl Rummenigge hat zweifeln lassen, das mag ich jetzt schon wieder zu bezweifeln. Das sind schöne Geschichten und der Vater macht sich jetzt auch ein bisschen wichtig. Geschenkt. Wenn dann Real Madrid als Idealkonkurrenz auftritt, denke, hilft auch Frau Lagerblom. Gut, möglicherweise als Argument. Wir hätten ihn ja genommen, wir haben ihn dann Real geschenkt, wir hätten ihn ja...
Nun ja. Das ist ja die alte Otto Rehhagel-Lehre, der, bevor er einen Spieler verpflichtet hat, sich immer ein Bild von der Gesamtfamilie gemacht hat, inwieweit das Umfeld zur Stabilität beiträgt oder möglicherweise eben gerade nicht.
Das war zu Zeiten, hat Rehhagel mit Werder Bremen, Herr Kollege, Sie werden sich erinnern, noch Champions League gespielt. Heutzutage, wenn sich das jemand auch noch leisten kann, zu gucken, was macht denn so das Umfeld. Es wäre nicht verkehrt, oft genug, aber ich glaube, diese romantische Facette des Ganzen hat sich auch ein bisschen erledigt. Vor allem Frau Rehhagel hat sich ja dann getroffen mit den Künftigen. Oder
die Chefin.
Die Chefin.
Beate entscheidet.
Beate entscheidet. So, wenn das heute noch so wäre.
Geflügelter Begriff bei Werder Bremen, 14 Jahre lang. Und hat da, muss man sagen, sensationell funktioniert.
Irgendwann dann nicht mehr.
Einen Vater Özil haben wir noch für Sie im Sportbild-Interview. Da geht es um das Karriereende. Da sagt der Vater... Mesuts Karriere durfte so nicht enden. Ich akzeptiere es bis heute nicht. Ich bin traurig und enttäuscht. Es tut mir weh. Im Sportbild-Interview hat er auch noch mal Kritik an seinem Umfeld geübt und sagte eben, dass er da benutzt worden sei und nicht gut beraten gewesen sei, wie er mit dem DFB auseinandergegangen ist. Das wiederum findet Ihre Zustimmung?
Absolut. Absolut. Der Junge hat an einigen Kreuzungen dann ist er falsch abgebogen. Und da braucht's für junge Menschen, nochmal, das verdamme ich nicht. Ich habe selber Söhne in dem Alter, deswegen, ich verdamme ich nicht. Aber du musst halt mit dem dann irgendwann leben, mit der Konsequenz. Und jetzt nur nicht weiter jetzt noch analysieren, was der Vater sonst noch meint und was er dem Jungen rät und was der noch alles machen sollte und so. Der muss ja selber wissen, das, was er zurzeit tut in der Türkei und mit welchen Dingen er sich, Palästinenser und ähnlichen Dingen äußert. Da bin ich raus. Das interessiert mich auch nicht mehr. Dazu ist er mir nicht wichtig genug. Aber das, was der Vater da sagt, so wie ich, das habe ich ja gesagt gerade, das, was so wie die Karriere am Ende geendet ist, entspricht nicht dem, was er als Fußballspieler, nur als Fußballspieler, oft genug gezeigt hat. Und dann sind irgendwann mal die Dinge aus dem Ruder gelaufen.
Reden wir über maximal Erfreuliches, Herr Reif. Und die Frage lässt die Antwort erahnen. Welche Liga ist derzeit die beste und erfolgreichste im Europapokal?
Na? Andorra?
Nein, knapp daneben.
Knapp daneben, beide nördlich. Ja,
ja.
Wochenende, diese Woche war doch ein Hammer.
Und also, wie? Bundesliga, 6 Siege, 1 Unentschieden in dem...
Unentschieden im Übrigen Union in Neapel.
Entschuldigung. Absolut.
Das musst du erst mal machen. Also.
Also im Koeffizienten-Ranking ist tatsächlich aktuell die Bundesliga in der Europapokalsaison 2023-24 die Nummer 1 vor, das finde ich auch überraschend, Italien, dann erst Spanien und dann erst die Engländer. Hier sehen wir nochmal unsere großartige Wochenbilanz. Kann man sich dann auch wirklich nochmal zu Gemüte führen. Also die Dortmunder mit 2 zu 0 gegen Newcastle. Roter Stern Belgrad, Leipzig 1-2. Glückwunsch an die Leipziger, soll nicht untergehen. Vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale geschafft nach nur 4 Spieltagen. Bayern schlägt Galatasaray 2-1, auch schon im Achtelfinale dabei. Neapel Union, auch da Respekt für den ersten Punkt nach 12 Niederlagen. Union holt ihn sich. Leverkusen gewinnt bei Quarabak. Freiburg putzt Bakatopola mit 5-0 von der Platte und Helsinki Eintracht 0-1. Wir haben uns in dieser Woche, Herr Reif, mit der neuen Champions League ein bisschen beschäftigt.
Kleiber, darf ich ganz kurz einen Einschub?
Sie
zwingen mich hier ständig, irgendwelche Tipps abzugeben. Und die gehen dann irgendwo unter. Also ich habe mich bei Dortmund getäuscht. Da habe ich auf Newcastle getippt. Den Rest habe ich alle Spiele richtig getippt. Ich danke Ihnen. Jetzt wie mal die Frage nochmal.
Sie wollen jetzt schon nach Hause gehen, weil Sie sagen, besser wird's nicht.
Nein. Da muss ich ja wieder tippen. Also, was war die Frage nochmal?
Gut, dass Sie mich daran erinnern und dass ich es noch gebacken kriege. Wir haben in dieser Woche uns über die neue Champions League unterhalten, angeschoben durch den Protest vieler Fans. Auch in Dortmund war das extrem. Da flogen Geldscheinkopien auf den Platz. Die greift ja ab 24/25, also wird jetzt wirklich anfassbar und hat unter anderem im Gepäck, dass 36 statt 32 Mannschaften mitspielen. Und 2 zusätzliche Plätze werden vergeben an die beiden besten Nationalverbände der laufenden Saison. Was bedeutet, dass nach jetzigem Stand tatsächlich ein 5. Bundesligist in der Champions League mitmachen dürfte? Ist logischerweise noch ein bisschen was zu gehen. Aber man wird ja träumen dürfen. Diese neue Champions League, Herr Reif, ist das was, wo Sie Pickel kriegen oder wo Sie sagen, gut, das ist einer der Kompromisse, die man gehen muss, wenn man eine Super League zum Beispiel verhindern möchte? Vielleicht noch 1-2 Zusatzinformationen. Es sind 36 statt 32 Mannschaften. Es gibt nur eine Gesamttabelle, wo alle Mannschaften miteinander verglichen werden, selbst wenn sie nicht gegeneinander spielen. Man hat 8 Vorrundenspiele statt derzeit 6, und zwar gegen 8 verschiedene Gegner, um für mehr Abwechslung zu sorgen. Und es gibt nur die ersten 8 dieser Gesamttabelle marschieren direkt ins Achtelfinale. Dahinter spielen 16 Mannschaften in einem K.O.-Duell aus Hin und Rück die anderen 8 Teilnehmer aus. Also, habe ich doch eigentlich in 60 Sekunden jetzt halbwegs hinbekommen. Und Herr Reif sagt,
überragend.
Super Idee, oder wie konnten Sie nur?
Also erstmal, dass Sie das so flüssig und am Stück erzählt haben in 60 Sekunden. Ich bin allerdings vor 60 Sekunden ausgestiegen, muss ich zugeben.
Vielen Dank.
Ich habe es noch nicht geschafft.
Sie kriegen es noch mal schriftlich hinterher.
Das wäre schön. Aber lassen Sie mir noch ein bisschen nach Weihnachten. Lassen Sie mich Weihnachten noch entspannt feiern, bevor ich mir in diesen Irrsinn einsteige.
Sie haben noch eine Minute in dem Slot.
Also ich habe es noch nicht gepackt, das Ding. Natürlich geht es darum, Super League zu verhindern. Natürlich noch eine Idee und noch eine Idee. Ich weiß nicht. Nein, es war nicht alles besser früher. Und Schwarz-Weiß-Fernsehen mit die Landesmeister haben dann gegeneinander gespielt und dann flog irgendwann mal jemand bei Jeunesse Esch in Luxemburg raus in 2 Spielen. Das alles sollte es irgendwann mal nicht mehr geben. Und dann gab es ich habe Gnade der frühen Geburt. Ich habe sämtliche Methodiken der Champions League mitgemacht seit dem ersten Finale 93. Das habe ich kommentiert, das weiß ich noch. Deswegen, ich war da immer dabei. Und ich habe es immer wieder geschafft, es zu begreifen. Jetzt habe ich zum ersten Mal ein bisschen Probleme. Es erinnert,
das schaffen wir schon.
Ja. Ja, so ein bisschen wie Nations League habe ich das noch.
Oh, echt? Das wäre aber aus meiner Sicht ein hartes Urteil.
Ja. Schauen Sie, Sie werden dann eine Tabelle haben und Sie werden gegeneinander spielen, ohne einmal mit. Irgendwelche spielen hin und rückspielen, andere doch nicht.
Nee, gar kein Hin und Rückspiel.
Nee, nicht mehr.
8 verschiedene Gegner.
8 verschiedene Gegner, sehr schön. Und dann guckst du dir das so an und am Ende guckst du da drauf und dann sagst du, lieber Gott, lass es Weihnachten werden, damit dann endlich ein Achtelfinale kommt und ich irgendwie begreife, wie es geht.
Wir bauen auf jeden Fall bei den Zeitungsseiten nach unten an, damit wir die Tabelle mit 36
so
Mannschaften...
So ist es. So. Es wird langsam schwieriger, nicht teilzunehmen, so wie bei Weltmeisterschaften.
Na, ganz so krass ist es nicht. Aber ich sehe schon, da ist doch ein bisschen... Ja, da,
Sie müssen mir das noch öfter am Stück...
Ich glaube nur, soll ja jeder denken, was er will, sie ist besser als ihr Ruf. Es ist mir gerade ein bisschen zu reflexhaft zu sagen, am da wird Ende, was verändert, alles
Schrott. Am
Ende
sitzen wir alle so. Und ich sitze wieder wie so ein pavlovscher Hund vor der Kiste und gucke, weil da Fußball gespielt wird.
Bayern spielt ja trotzdem.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja. In die Ecke wollen sie mich drängen, Vorsicht.
So, weiter. Nationalmannschaft, weiter. Wenn der Chef sagt weiter, dann geht's weiter. Wir sind beim ganz frischen Kader von Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich und gucken einfach mal drauf, wen er an der Stelle nominiert hat und wen möglicherweise nicht. Es gibt eine Überraschung im Tor, denn neben Ter Stegen, Baumann und Trapp haben wir da Janis Blažević von RB Leipzig, Herr Reif. Mit 32 kommt er in den Genuss. Zu Recht, aus Ihrer Sicht?
Zum Kader zu gehören. Fantastisch gespielt. Wirklich fantastisch gespielt bei Leipzig. Und warum die sich jetzt schon qualifiziert haben bis Achtelfinale Champions League ist und liegt unter anderem an ihm. Also das, der hat wirklich viele Dinge richtig gemacht. Ja, Bernd Leno in Fulham wird sich fragen, sag mal, jetzt spielt er schon so lang und gar nicht mehr so schlecht, aber gut.
Aber nein. Eigentlich Überraschung finde ich, ist, dass überhaupt 4 Torhüter dabei sind.
Ja, es ist noch, ja, bei mir auch. Einer kann nur spielen, oder?
Soweit ich weiß.
So. Also,
Blažević und Ter Stegen sollen
übrigens... Vielleicht will er ablenken von der Diskussion Neuer. Und Neuer ist noch nicht dabei, oder? Von der Diskussion, die dann entstehen wird, Ter Stegen, Neuer. Ich tue so viele Torhüter, da kriegt ihr, das begreift ihr da nicht mehr. Also geschenkt. Ja, lass mal einmal jetzt in diesen Spielen einen mitnehmen und ihm zeigen, wir haben auch Leute auf dem Radar, die zurzeit wirklich gut spielen. Denn das wollten wir ja haben. Die Besten sollen spielen. Und wenn Blažević besser ist als Ter Stegen und Neuer, dann wird er spielen. Zack.
Wir haben
Rosens, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Süle, Tat hier. Tja, Süle, ja, gut, bei Nagelsmann ist der gesetzt, anders wohl nicht so. Andrich.
Weiterhin kein Schlotterbeck?
Auch, ja.
Wir gucken im Mittelfeld weiter, wollen Sie? Gerne, ich habe das gerade hören gerne.
So, Andrich an den glaubt er auch, mehr als, ja, der hat es schwer in Leverkusen. Ansonsten Brandt, Führig gut, Goretzka, Groß, Gündogan, Havertz, ja, Hofmann, Kimmich, Mecha kommt auch und an den glaubt er auch, gut, in Dortmund hoffen sie immer noch. Sané, Wirtz, das geht, Duxch,
das war das nächste Ding, auf das ich Sie hinweisen
wenn
wollte.
Wenn mir das jemand gesagt hätte, vor geraumer Zeit, die deutsche Stürmermisere, die Neuner-Misere lösen wir mit Duxch und Füllkrug, die bei Werder Bremen vor sich hin...
Große Stürmerhistorie bei Werder Bremen.
Aber hallo.
Völler,
Sie waren lange genug dabei dort oben, das weiß ich schon. Aber die Zeiten waren dann irgendwann mal vorbei und dann dachtest du, Duxch, Füllkrug, ja, für Bremen reicht, aber mehr sicher nicht. Guck mal, wie sich das schön entwickelt hat. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Gnabry, Müller, haben wir irgendeinen...
Musiala verletzt,
kein Thema.
Sonst gibt es so richtige Schmerzmomente.
Müller ist dabei, gut, Kömpel taugt auch nicht für eine Sensation, nicht. Alles gut. Nee, das damit.
Wollen wir hören, was der Bundestrainer sagt, ja. Herr Reif, ausnahmsweise.
Muss es ja
speziell zu der Duxch-Personalie.
Der hat sehr gute Standards, hat einen guten Torabschluss, er kennt Fülle sehr, sehr gut. Auch das ist sicherlich eine Komponente, die uns helfen kann. Und wir haben einfach auf der Suche, im Hinblick zur EM, wollen wir noch einen zweiten, dritten richtigen Stürmer dabei haben. Und da haben wir einfach 3, 4, 5 Kandidaten. Aber eben nicht allzu viele Maßnahmen und da müssen wir ein bisschen wechseln. Kevin hat einen guten Eindruck hinterlassen bei der ersten Maßnahme. Und jetzt wollen wir einfach Marvin sehen, wie er es macht. Bin guter Dinge, weil er gut im Flow ist, gut im Run ist und wie ich schon gesagt habe, bei einer ganz nicht ganz leichten Situation in Bremen das aber sehr, sehr gut macht. Und ich glaube, er bringt auch einen guten Grad an Verrücktheit rein, den wir auch brauchen. Gerade wenn Spieler auch mal von der Bank kommen als Joker, kann er sehr, sehr wertvoll sein.
Ist das bei Nagelsmann... Spürt man das so ein bisschen, dass er guckt auch, wie der Kader verschiedene Charaktere mehr zulässt? Also, dass er jetzt nochmal dieses Thema mit der Stimmung und so ein bisschen die Verrücktheit, das bezieht sich ja nicht nur auf den Platz. Duxch und Füllkrug sind einfach auch bei Werder gemeinsam wahnsinnig geschätzt gewesen, aufgrund ihrer Art mit Mitspielern umzugehen.
Und sie haben aber auch noch Tore geschossen. Also nur wenn einer spinnt, ist er noch kein, wird er hoffentlich noch kein Nationalspieler, sondern da passt vieles zusammen. Und natürlich ist er gut beraten. Wir reden dann über ein Turnier. Also wenn es nur irgendein Kick wäre, würde ich sagen, da einer verrückt von der Bank kommt oder nicht. Aber dass du in einem, bei einem Turnier, wo du aufeinander hockst 6 Wochen und vorher doch wahrscheinlich wieder in Südtirol oder sonst wo irgendwelche Trainingslager machst, dass es da gut tut, wenn die Chemie stimmt in der ganzen Ding. Das ist kein Geheimnis. Das war immer schon so. Aber das allein, wie gesagt, reicht nicht bei Dux, sondern Dux Füllkrug ist ein Pärchen, wie gesagt, die haben nicht mit Toni Kroos und Luka Modric und anderen Granden im Rücken dann nur abstauben dürfen, sondern die haben Werder Bremen da gehalten, wo die heute immer noch sind, glaube ich. Erste Liga ist sehr verbunden mit Dux und Füllkrug. Der eine ist gegangen und jetzt sie wieder zusammenzubringen, hat Charme und macht Sinn.
Wir haben gerade über die Torhüter gesprochen, nur noch mal zur Sicherheit, falls Sie das in den vergangenen Tagen nicht mitbekommen haben, dass Manuel Neuer nicht nominiert wird, war so abgesprochen, damit er jetzt auch Zeit bekommt nach den Einsätzen für Bayern, wird ja morgen am Samstag gegen Heidenheim noch einer dazukommen, ein bisschen zu regenerieren und zu schauen, wie sein Körper reagiert auf die Belastung. Trotzdem hat Nagelsmann auch zu Manuel Neuer ein paar Worte gefunden.
Ja, es war eine gemeinsame Entscheidung. Ich habe mit Manu einen sehr guten Kontakt über die letzten Monate gehabt. Er hat mich auch von mir gewünscht, über jeden kleinen Entwicklungsschritt informiert, wie es aussieht. Selbst im Kraftraum, wenn er Fortschritte gemacht hat, wurde ich von ihm informiert. Wir hatten viele Telefongespräche, auch viel WhatsApp-Kontakt und haben uns immer wieder ausgetauscht, wie es ihm geht. Am Ende gibt es einfach klare Statistiken, die belegbar sind, die ich selbst auch erlebt habe. Nach so einer schweren Verletzung ist es immer so, du kommst zurück, was schon, ja, wo wir alle überglücklich sind, dass Manu zurück ist, vor allem er. Ich glaube, die ersten Spiele waren sehr emotional für ihn, weil er auch jetzt bei der PK vor dem Galatasaray-Spiel gesagt hat, dass es auch anders hätte ausgehen können und noch schlimmer hätte ausgehen können. Demnach, glaube ich, war das sehr emotional und dann sind die ersten Spiele sehr, sehr gut. Ja, und dann ist es klar, dann kommt dann oft nach den ersten Spielen ein kleines Loch, wo eine gewisse Gefahr besteht, muskuläre Verletzungen. Und dieses Loch könnte jetzt passieren. Demnach ist es einfach gesund, dass er noch mal ein paar Tage Pause an die Struktur kriegt. Da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass er die Möglichkeit hat, diese Pause zu kriegen. Und dann wird er genauso stabil weiterspielen, wie er es jetzt gemacht hat. Und der Eindruck war sehr, sehr gut. Und die Gespräche waren sehr, sehr gut. Und wir hoffen alle, dass er extrem konstant spielt bis zur nächsten Länderspielmaßnahme. Und dann sind es schon wieder ganz andere Vorzeichen.
Bis zur nächsten Länderspielmaßnahme. Nagelsmann hat schon den DFB-Sprech.
Ja, Länderspielmaßnahme. Klingt wie DDR-Fußballverband früher. So, Maßnahme, jetzt kommt eine Maßnahme.
Was steckt eigentlich hinter Ihrer versteckten Holzfäller-Verbrüderungsbotschaft an Julian Nagelsmann?
Mir war heute so danach, ich wusste gar nicht, dass wir heute Morgen über den Kader reden. Aber, und dass er wieder dieses Foto, ja gut. Nein, also,
das tragen kann,
Neuer, pass auf, Neuer, ich bleibe einfach bei der steilen These, ich bringe Ihnen 1000 Trainer, die das Problem gerne hätten, dass auf sie zukommt, entscheiden zu müssen zwischen zwei Torhütern wie Ter Stegen und Neuer. Die bringe ich Ihnen jetzt sofort hier. Aber es wird uns beschäftigen.
Natürlich.
Das ist gut so.
Absolut. Und jetzt freuen wir uns auf die Tipps. Mal sehen, ob sie sich wieder nur einen Fehler leisten an diesem Wochenende. 9 Spiele sind's. Überraschung. Und es geht los am Freitagabend mit Gladbach-Wolfsburg 2:1. Dann Samstagnachmittag mal wieder so richtig schönes 15:30-Paket mit den Bayern und den Dortmundern. Bayern-Heidenheim 4:0, Augsburg-Hoffenheim 1:1, Darmstadt-Mainz 0:1, Stuttgart-Dortmund 1:2. 18:30 das sogenannte Topspiel Bochum gegen Köln 2:0. Und dann am Sonntag geht's dreimal weiter mit den Vertretern des Donnerstags Europapokal Leverkusen-Union 1:1. Werder Frankfurt 0:2 und Leipzig gegen Freiburg 3:0.
Das habe ich getippt, bevor ich gestern Abend Freiburg gesehen habe.
Sie können jetzt noch mal 3:2?
2:1. Mhm. 2:1, aber nicht 3:0.
Geht ins Protokoll so über. Und bitte? Nachdem Sie jetzt von sich aus heute auf Ihre Tippbilanz hingewiesen haben, werde ich Ihnen am Montag, egal wie es ausgeht, nicht erfahren.
Ja, ich muss auch damit leben, wenn alles in die Grütze geht.
Dass wir da einmal knallhart abrechnen.
Heidenheim gewinnt in Bayern, das konnte keiner ahnen.
Ich bin gespannt, in welchem Holzfällerhemd Sie uns am Montag vielleicht beglücken. Es wird ja eine Länderspielwoche, Herr Reif. Insofern Montag 10.30 Uhr. Schön, wenn Sie wieder da sind. Schön, wenn Sie alle auch wieder dabei sind, ob im Podcast, ob im Clipout bei YouTube oder bei Bild.de. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wünschen Ihnen ein tolles Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag 10.30 Uhr. Tschüss. Leiden!